Und damit herzlich willkommen im kleinen Saal der monatlichen Sendung, wo wir uns mit dem Kinoprogramm und der Kinokultur in Hannover beschäftigen. Rechts und links neben mir sitzen zwei Rückenwirbel in der im starken Rückgrat dieser Kinoszene, nämlich Jonas.
Hi.
Und Clara.
Hallo.
Und ich bin Linus. Und habt ihr auch das Gefühl, irgendwas ist anders als sonst? Irgendwie, also der Saal ist nach wie vor so klein, wie wir ihn lieben, aber irgendwie ist es ein bisschen schicker ausgestattet.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Na, dass wir jetzt im Hauptprogramm sind, dass wir jetzt eine Hausproduktion sind.
Ja, das stimmt. Oh ja, oh, wie luxuriös das hier so ist im Hauptprogramm. Großartig.
Sind das neue Sessel?
Ich fühle mich fast bezahlt.
Ja. Und diese Getränkehalter, also das ist wirklich, das ist wirklich schnieke.
Das Popcorn ist warm.
Echt irre. Also ja, genau, Leibniz FM hat uns aus dem Status des offenen Sendeplatzes herausgehoben und zu einer Eigenproduktion gemacht. Was das an Vorteilen mit sich bringt,
müssen wir selber noch rausfinden.
Ja, auf jeden Fall jetzt von einem ganz offiziellen Sendeplatz. Herzlich willkommen an alle, die uns darüber neu gefunden haben und jetzt hier sind. Und wir schauen jetzt als erstes mal auf die Kinoprogramme in Hannover und was es da alles so gibt. Und als erstes steht da ein Film, über den wir hier an dieser Stelle schon sehr viel gesprochen haben, aber keine Gelegenheit auslassen, es nochmal zu tun, nämlich Alpha. So, jetzt ist er endlich da. Wir haben ihn letztes Jahr schon auf dem Filmfest in Braunschweig gesehen und hier sehr darüber geschwärmt. Und jetzt hat die Öffentlichkeit auch die Gelegenheit. Sollen sie das nutzen? Was meint ihr?
Und was haben wir uns darauf gefreut? Also ich meine, einen Großteil des letzten Jahres haben wir ja eigentlich damit verbracht, uns zu fragen, wann kommt denn dieser Film eigentlich?
Wo ist er?
Dann wurde er angekündigt für das Filmfestprogramm des Festivals in Braunschweig. Wir haben uns natürlich sofort hinbegeben. Die Folge kann man nachhören, sowohl auf Podcast-Anbietern als auch in der Leibniz-FM-Mediathek. Mhm. Aber bis die Öffentlichkeit den gesehen hat, da dauert es dann doch echt total lange. Und teilweise waren wir auch in Gesprächen mit dem Verleih, die wussten selber nicht so genau, wohin jetzt eigentlich mit dem Film und wann und überhaupt. Mhm. Woran liegt das? Was glaubt ihr? Warum hat es so lange gedauert, bis dieser Film endlich rauskommt? Julia Ducournau ist ja nun eigentlich eine gefeierte Regisseurin gewesen. Raw kam gut an, zumindest bei einem Genrefilmpublikum. Und Titan, über den haben ja wirklich alle gesprochen.
Ich glaube, das liegt an einem ganz großen Missverständnis. Titan hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und das war einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch dieses Überraschungserfolges. Also nicht für uns nicht Überraschung, weil Titan ist großartig, verdient. Und dann kommt jetzt halt Alpha, wo sie sich einfach noch mehr formt dazu hin, was sie eigentlich filmisch machen möchte. So habe ich jetzt Alpha auch interpretiert. Sie geht weg von ihrem poppigen Stil, um einmal Linus aus einer vergangenen Sendung zu zitieren. Und das ist einfach nur großartig und man merkt einfach, wo sie drauf hingearbeitet hat, wenn man sich Raw und Titan anguckt und dann Alpha und merkt, sie hatte, als sie Raw gemacht hat, wusste sie einfach schon, dass sie Titan macht, dass sie Alpha macht. Und ich glaube, ich weiß nicht, da ist so ein Missverständnis, dass es dann einfach Titan 2 ist, so mit der Art und, weiß ich nicht, Titan wurde ja auch dauernd irgendwie, ich musste mich da dauernd irgendwie mit Leuten auseinandersetzen, die meinen so, ist das nicht, Titan, ist das nicht da, wo du das Auto bummst?
Genau, und das ist da alles, wirklich, was dann in dem Film passiert.
Ja, was da nur hängen bleibt und ich musste da ganz viel Arbeit betreiben, so, ja, aber in Caps Lock, Moment, Stopp, es geht um ganz viel mehr.
Ich glaube, was Titan aber auch Alpha voraus hatte, ist, dass er dadurch, dass er sich zusammenfassen ließ mit diesem sehr provokanten Bild, das ist der Film, wo die Frau das Auto fickt, das hat Alpha irgendwie nicht. Das ist nicht der Film, wo das passiert, oder? Das ist zumindest mein Eindruck. Es gibt diese Bilder, also diese Metapher von Menschen, die sich in Marmor verwandeln und so langsam versteinern. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als ob das was ist, worüber alle Leute sprechen.
Ja, und also insgesamt muss man auch sagen, dass das Kritik-Echo ist richtig gespalten bei Alpha. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sich das, also die ersten Festivalstimmen waren schon sehr so vermittelnd, teilweise auch sehr kritisch. Und ich hatte gehofft, dass sich das jetzt so mit den regulären Kritiken zum Kinostart alles ein bisschen austariert, aber das ist überhaupt nicht passiert. Also sehr viele Leute sind sehr unzufrieden mit diesem Film, dem wird teilweise also sehr harte Kritik entgegengebracht, bis hin zu, er würde die AIDS-Krise entpolitisieren zum Beispiel oder in irgendeiner Art und Weise verkitschen. oder sich insgesamt so einfach in so nebulösen Schwammigkeiten verlieren. Und ich muss sagen, also das ist eine sehr stumpfsinnige Art und Weise, einem unheimlich poetischen und vielschichtigen Film zu begegnen. Aber wenn man eben von diesen starken Kontrasten von Titan kommt und mit exakt dieser Schablone, die man sich dafür zurechtgeschnitten hat, dann an Alpha herangeht, dann geht das auch schief. Aber das ist, würde ich sagen, eine der Stärken von Alpha.
Ich finde auch, das ist so eine unglaublich oberflächliche Diskussion. Also mir ist bewusst, dass ich Alpha immer noch nicht vollständig durchdrungen habe und ich freue mich richtig darauf, ihn dann nochmal zu gucken und vielleicht nochmal und nochmal, weil es da einfach ganz viele Sachen gibt, die ich noch nicht verstanden habe oder noch nicht mehr erschließen konnte, und das ist doch wunderbar, wenn das ein Film schafft. Was mich daran so frustriert, sie hat ja nicht ihre Themen geändert.
Nee.
Also die ganzen Themen, die in Raw drin waren und die in Titan drin waren, sind auch in Alpha, und die muss man sich, es tut mir leid, erarbeiten. Also durch vielleicht mehrere Sichtungen oder durch halt ein ausgiebiges Befassen mit ihren anderen Werken. Und vielleicht, weil es einfach in Alpha einem nicht so vor die Nase gehalten wird und man das damit einfach so, das ist doch der und der Film. Vielleicht ist das dann einfach, ja, weil es einem Alpha nicht so einfach macht, kommt da dieser Unmut in den Kritiken zutage. Schade.
Ja.
Wirklich schade.
Aber lasst euch davon nicht abbringen und nutzt eine der vielen Gelegenheiten, die ihr im Mai habt, um den Film in Hannover im Kino zu sehen. Das könnt ihr am 21. und am 22. Mai im Kino im Sprengel tun um 20.30 Uhr. Und im kommunalen Kino gibt es auch reichlich Termine, richtig?
Genau, nämlich am 12. Mai um 20.45 Uhr, am 22. Mai um 19 Uhr und am 23. Mai um 17.30 Uhr und am 28. Mai um 20 Uhr. Also wer das jetzt nicht schafft und sagt, ich konnte Alpha nicht gucken.
Unglaubwürdig.
Wir glauben
euch kein Wort.
Und wenn ihr es doch nicht schafft, einer von uns wird euch auf jeden Fall dazu zwingen, das auf irgendeine Art und Weise nachzuholen.
Ja, wenn ihr mit uns persönlichen Kontakt habt, dann macht euch schon mal drauf gefasst.
An diesem Film kommt ihr nicht vorbei. Und ihr dürft auch gerne... Ihr dürft ihn auch gerne schlecht finden, also aber ihr müsst ihn zumindest gesehen haben.
Und mit uns diskutiert haben.
Ja. Wer Alpha schlecht finden will, muss erstmal an uns vorbei, bitte. Das ist ganz klar.
Ja, der muss erstmal Raw und Titan gesehen haben.
Ja, und Junior natürlich, den großartigen Kurzfilm, den,
auch toll,
den Julia Ducournau auch gemacht hat. Ich sehe das genauso wie Clara, woran Ducournau arbeitet, ist ein großes Gesamtwerk. Und ich finde eigentlich, ist es eine Unmöglichkeit, diesen Film so einzeln zu beurteilen.
Ja.
Auch wenn er natürlich einzeln funktioniert. Mhm.
Ja, aber gerade in Empathielosigkeit zum Beispiel, im Umgang mit dieser fiktiven Epidemie vorzuwerfen, finde ich wirklich absurd. Also
es ist nicht nachvollziehbar. Ja. Es ist einer der empathischsten Filme. Ja. Und generell ist Ducournau eins der empathischsten Filmwerke, die ich so kenne.
Ja.
Wie man da nicht sitzen kann und Mitleid empfindet, im wahrsten Sinne des Wortes, I don't get it, I really don't get it.
Also diese Fülle von Empathie hat mich auch bei der Sichtung wirklich komplett zerstört. Also das ist, weiß ich nicht, wenn man da irgendwie es schafft, nicht zu durchzudringen, dann tut mir das ganz doll leid. Also es ist, gut, man darf den Film, haben wir ja schon gesagt, man darf ihn auch schlecht finden, ne? Also, aber
da möchte ich erstmal gute Gründe für sehen, bitte.
Gute Richtig, Gründe und genau. Versucht es bitte. Also das ist wirklich... Da sind so viele kleine und große Momente und Schätze vergraben in den Filmen von Julia Ducournau. Also bitte versucht es einfach.
Ja, mehr verlangen wir ja gar nicht.
Nee.
Was gibt's noch an Veranstaltungen im Mai?
Es gibt noch Ghost World von 2001 am 13.05. um 18 Uhr. Ein Coming of Age mit Scarlett Johansson und Thora Birch. Ein Coming of Age, den ich ganz lange aufgeschoben habe, und der ist für die Weirdos. Der ist für die, die irgendwie nicht wissen, wie es weitergehen soll und seinen eigenen Weg finden und ja halt feststellen, dass vielleicht der eigene Weg oder ein anderer Weg der richtige ist. Und es ist ein ganz toller Film aus den 2000ern, kann ich sehr empfehlen, über Freundschaft, verloren sein und sich irgendwie doch wiederfinden und für sich einstehen.
Ist es ein Film für die Girlies auch? Ich habe das Gefühl,
ja.
Ghost, wenn man, okay, lasst mich früher ansetzen. Vor gar nicht allzu langer Zeit konnte man im Koki Clerks nochmal schauen. Und es gab sehr viele Leute, die den Film als Teenager gesehen hatten und dann super enttäuscht waren, als sie aus Clerks rausgingen. Ghost World ist genau das, aber für die Girls. Und also der läuft nicht ab. Der reift mit der Zeit. Der ist wirklich, wirklich schön.
Ja,
toll.
Den fand ich auch wirklich gut. Dann haben wir ein, passend zu dem Kinostart von Marty Supreme, haben wir ein Tischtennis-Doppel. Am 1.5., da zeigen wir nämlich um 16.30 Uhr Ping Pong Paradise und um 20 Uhr Marty Supreme. Und ich habe auch gehört, es wird auch eine Tischtennisplatte aufgebaut.
Das versteht sich ja von selbst. Ja. Ping Pong Paradise ist eine Dokumentation, die über den Sport anhand von so einer Vereinsgeschichte erzählt. Und wohl auch, habe ich gehört, ein bisschen über Bande sozusagen den Ukraine-Krieg mit behandelt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und Marty Supreme kann man auf jeden Fall gut auch noch ein zweites Mal gucken. Habt ihr den schon gesehen? Wie hat der bei euch verfangen?
Ich habe den überhaupt nicht geschaut. Aber du warst sehr begeistert, als du aus dem Kino rausgekommen bist. Bisschen erschlagen auch.
Ja, also diese Begeisterung halt auch noch nach, würde ich sagen. Aber es ist so eine rauschhafte Filmerfahrung, von der dann am Ende nicht mehr so wahnsinnig viel bleibt. Es ist so eine tolle Achterbahnfahrt. Man wird da die ganze Zeit so durchgepeitscht. Die Intensität steigt ständig. Ich finde auch Tischtennis ganz gut gewählt als Sportart für so einen irgendwie getriebenen Typen, der sich aber eigentlich letzten Endes bei absoluter Höchstgeschwindigkeit ständig auf der Stelle bewegt. Das finde ich dafür ganz, ganz clever gegriffen.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Ja. Ich habe das Gefühl, sehr viele Menschen sind aus dem Film herausgekommen und haben den so als Propaganda für toxische Männlichkeit verstanden und fanden diesen den Hauptcharakter, der ja von Timothy Chalamet gespielt wird, den er ja auch teilweise irgendwie im echten Leben dann angefangen hat zu verkörpern, einfach wirklich, wirklich unsympathisch und haben den Film deswegen nicht ausgehalten und ihn auch für schlecht befunden. Mhm. Wie ordnest du das ein?
Also, dass die Hauptfigur unsympathisch ist und alle Menschen um sich herum für die eigenen Zwecke verwendet, am Ende auch mehr oder weniger erfolglos, das ist der Punkt des Films. Also das halte ich für so einen etwas impulsiven Vorwurf, den man erstmal hat, wenn man damit konfrontiert wird, jetzt mit einer unsympathischen oder schwierigen Hauptfigur mitgehen zu müssen. Man kann das lästig finden, man muss sich auf diesen ganzen Trip nicht einlassen. Ich finde auch einfach Timothy Chalamet, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig überzeugend. Er ist in solchen Rollen noch am besten, aber das, und ich glaube, das sage ich bei jeder Gelegenheit, er ist für mich wie so Leonardo DiCaprio. Also gibt immer sehr viel Energie, wirft unheimlich viel Kraft rein, schreit ganz viel, schwitzt ganz viel, leidet ganz viel, aber richtig tatsächlich transformativ finde ich diese Darstellungen von ihm eigentlich nie. Also die Performances haben mich noch nie so 100% überzeugt, aber eben am ehesten, wenn er Unsympathen spielt. Deswegen ist Marty Supreme für mich sogar einer von seinen stärkeren Beiträgen.
Ich hatte auch so das Gefühl, dass da einfach zwei Sachen aufeinander prallen, nämlich so das Image, was er sich so ein bisschen aufgebaut hat durch Call Me By Your Name. Mhm. Und jetzt halt auch irgendwie mit seiner Beziehung, die er auch mit einer der Kardashian-Schwestern hat. Und das hat ja irgendwie auch für sehr viel Unmut gesorgt. So, jetzt ist er also in Anführungszeichen, jetzt ist er mit so einer zusammen.
Twink Death.
Also diese Vermischung von der Privatperson, vom Schauspieler und seinen Figuren, also das ist ja etwas, was wir immer wieder erleben. Und ich glaube, da war jetzt einfach noch die Rolle des Marty war jetzt einfach noch mal so ein Tropfen, der das fast gebracht hat. Mir fällt jetzt keine andere Metapher ein. Aber
Ende des Frauenschwarms.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, finally. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, in Marty Supreme fand ich ihn ganz überzeugend. Und es steht für mich eigentlich eher in Kontrast dazu, dass er außerhalb des Ganzen, im ganzen Oscar-Circuit jetzt so und auch modisch irgendwie so corporate auftritt. Also dass er irgendwie so ein bisschen so vereinnahmt wirkt einfach. Und diese modischen Experimente so ein bisschen aufgehört haben. Und im Vergleich dagegen steht Marty Supreme als so sehr energetische und als sehr rohe, getriebene Performance eigentlich, finde ich, noch ganz, ganz positiv hervor. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, im Doppel mit Ping Pong Paradise am 1. Mai auf jeden Fall ein sehr guter Veranstaltungstipp. Um einen getriebenen Hauptcharakter geht es auch in Johnny Mnemonic, den ihr am 18. Mai gucken könnt. Ich habe den sehr lange nicht gesehen, aber ich glaube, es geht darum, dass Keanu Reeves eine Festplatte im Kopf hat. Ist das richtig?
Oh Gott, es ist alles, also der läuft um 18 Uhr im Koki, am genau, 18.05. Ja. Es ist alles wahnsinnig kompliziert und es spielt in der Zukunft.
Die ein bisschen wie die 90er aussieht, seltsamerweise. Aber
zum Plot kann ich leider auch nicht mehr so viel sagen, weil das ein einziger Fiebertraum ist. Ich habe diesen Roman jetzt schon mehrmals in dieser Sendung erwähnt, ich werde nicht müde. Nämlich The Neuromancer von William Gibson. Johnny Mnemonic ist quasi mein Ersatz dafür, dass es die Filmindustrie einfach nicht auf die Kette bekommt, The Neuromancer zu verfilmen. Das Buch ist ein bisschen schlecht gealtert, I know. Aber ich kann das sehr empfehlen und das ist sehr schön, dass wir jetzt Johnny Mnemonic spielen, weil das ist auch einfach so Zukunft, die Zukunft frisst uns auf. Es ist alles eine einzige Dystopie, wo wir nie hinwollen und doch irgendwie da gelandet sind und menschenfeindlich und die Technologie ist, übernimmt uns und ja.
Ich glaube, es geht darum, dass Keanu Reeves in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft
im Jahre 2021.
Im Jahre übrigens. 2021, oh, also
Vergangenheit
get ready dafür und bereitet euch darauf vor, in eurem Kopf mit in eurem Kopf implantierten Festplatten verbotene Daten zu schmuggeln. Das ist nämlich das, was Keanu Reeves hier tut. Und ihm wird da, glaube ich, eine zu große Datenmenge aufgespielt. Und dann hat er eine schwere Krise deswegen. Und es gibt einen telepathischen...
Ja, das ist mir letzte Woche passiert,
ja,
einfach.
Das muss man sagen, für uns gehört das heute zum Alltag. Genauso wie der telepathische Delfin, der im Verlauf des Films vorkommt.
Es wird ja immer besser.
Ja, aber ich meine, wir kennen das halt heute. Für uns ist das Alltag, für uns ist das ganz normal. Aber in den 90er Jahren war das eine aufregende Vision der Zukunft. Sehr prophetisch.
Wir nehmen ja auch gerade nicht mit Mikros auf, sondern es ist ja alles schon in unserem Mund implantiert.
Ja, also ich denke nur noch die Worte und dann kommen die, dann erscheinen die hier, ganz genau. Ja.
Ich habe den Film noch nie gesehen und ich freue mich, das endlich nachholen zu können. Ich werde wahrscheinlich herb enttäuscht werden oder eine wahnsinnig gute Zeit haben.
Ich glaube, es ist Zweiteres.
Wir werden es sehen, aber einer der Gründe, warum ich mich auch wahnsinnig freue, ist, und hier droppe ich meinen musikalischen Funfact mal wieder, der Song I'm Afraid of Americans, der auch den Pre-Chorus Johnny is an American hat, der Hauptcharakter von Johnny Mnemonic heißt, wie man sich denken kann, Johnny eben, der wurde ursprünglich für diesen Film geschrieben und dann aber abgelehnt. Warum, wissen wir nicht. Der tauchte dann aber später auf dem Soundtrack von Showgirls auf. Und ich bin irgendwie großer Fan davon, diese Produktionsgeschichten und Soundtrack-Arbeiten nachzuvollziehen. Und ich will wissen, was ist das für ein Film, der David Bowie und einen der besten David Bowie-Songs aller Zeiten abgelehnt hat?
Wenn man sich den Film dann so anschaut, kommt man auf die Idee, dass es vielleicht Budgetgründe gehabt haben könnte. Denn dem Film scheint es an einigen Stellen am Geld für die volle Vision gefehlt zu haben. Aber vielleicht war es auch eine rein künstlerische Entscheidung.
Das Ding ist aber, dass die Demo-Version, die für den Film aufgenommen wurde, genauso klingt wie das, was du beschreibst. Auch halb fertig und nur so lieblos hingerotzt. Who knows? Und außerdem hat Bowie zu der Zeit wirklich alles gemacht in den 90ern.
Ah, die 90er. Ja, cool. Die 90er. Einfach Kult.
Toll.
Einfach schön. Kult. Dann können wir eigentlich beim Stichwort 90er so ein bisschen zu unserem nächsten Thema überleiten. Wir wollen nämlich gerne über die Aerosol-Reihe sprechen, die im Kroki stattfindet. Die läuft bereits und läuft noch bis in den Juni hinein. Und das ist eine ganz umfangreiche und große Reihe, die sich nicht nur mit den 90ern, aber mit einem großen Thema der 90er beschäftigt, nämlich mit Hip-Hop in all seinen Facetten und der Black Culture, aus der Hip-Hop hervorgegangen ist und in der sich Hip-Hop ausprägt. Und dieses Programm, das kommt erstmal mit einem sehr großen Begleitheft, das wir hier vorliegen haben und umfasst mehrere Reihen. Das hat es für mich gleich so ein bisschen kompliziert gemacht, denn Aerosol ist quasi der Übertitel von mehreren Reihen. Es gibt innerhalb dessen die Paratextual Blackness Reihe, die bereits läuft, da sprechen wir gleich noch drüber, The Good, The Bad and The Funky, wo in erster Linie Blaxploitation-Filme gezeigt werden und dann noch mehrere Einzelreihen zu Graffiti und Breaking, richtig?
Ja.
Und dieses Programm, wie gesagt, es läuft bis zum 6. Juni. Ihr könnt jetzt bereits dort hineingehen und wir wollen heute so ein bisschen über einzelne Titel aus diesem Filmprogramm sprechen.
Aber bevor wir in das Programm reinhüpfen und uns die Filme so genauer anschauen, Clara, du bist ja bestens angebunden ans Kroki. Was ist so der Kontext dieser Reihe eigentlich? Warum gerade jetzt eine Reihe zum Thema Hip-Hop und Graffiti?
Genau, in Verbindung mit der Filmreihe gibt es nämlich im Kunstverein, im Künstlerhaus, eine Ausstellung Under the Milky Way. Zwei Gruppen, die in dem Künstlerhaus ansässig sind, kooperieren da miteinander. Es gibt eine Ausstellung, es gibt die Filmreihe und am besten geht man in die Ausstellung und guckt sich danach einen Film an. Also ich glaube, das ist ein guter Nachmittag, ein guter Abend.
Ein gutes Adventure im Yard of Hip-Hop, würde ich
sagen. Genau, genau, ja. Zweittitel. Ja. Ich war von ein, zwei BesucherInnenzahlen bei den Filmen etwas enttäuscht. Ich dachte wirklich bei 8 Mile, die rennen mir die Bude ein. Anscheinend nicht. Ich war von den Millennials echt ein bisschen enttäuscht. Also, weiß nicht, was da los war. Aber es wächst. Also, es spricht sich rum. Also, auch so, wer zu welchem Film kommt, ist auch sehr interessant.
Ja. Da hatte ich mich auch gefragt, die lokale Hip-Hop-Graffiti-Sprayer-Szene, die es da gibt, kriegen die das überhaupt mit, dass es gerade so eine Reihe gibt über die eigene Kultur im Kino? Ich finde es immer löblich, wenn ein Kino sagt, okay, wir machen da was zu, aber findet das Anklang? Kommt ein anderes Publikum ins Kino? Wie nimmst du das wahr?
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei der Eröffnung wurde das, also der Laden war voll. Also wir sind da auch an der Kasse mit Getränken und Kaffeemachen ein bisschen geschwommen. Das war natürlich sehr schön. Aber das ist dann so ein bisschen abgeschwächt. Aber ich habe sehr viele neue Gesichter gesehen im Koki, die dann zu den Filmen gekommen sind. Es könnte definitiv mehr sein. Und kleine Anekdote und kleiner Service-Tipp an der Stelle. Bei der Eröffnung wurde uns aus dem Foyer ein Poster geklaut. Nämlich von dem Film über die Fotografin Martha Cooper, also Martha, A Picture Story. Die kann man kaufen. Also, und es
kommt. Man kann sie aber auch klauen.
Man kann sie aber auch. Bitte nicht.
Es ist keine Empfehlung. Ich wollte nur sagen, dass das auch eine Option ist.
Ja, und uns ist das aufgefallen. Und wir finden das echt nicht cool. Ein Poster kostet 5 Euro. Und wenn der Film gelaufen ist.
Tut also nicht weh, wenn man es in Situation
wegnimmt. Sag mal, ich glaube es. Hallo.
Das ist Hip-Hop, was soll ich sagen?
Hey, immer, du bist da draußen. Ja. Stell dich.
Ja, wirklich. Also da hätten wir doch miteinander, wir haben den, also das ist auch einer von den Filmen gewesen, wo wir das Poster öfter haben als üblich. Wir hätten miteinander reden können und es nicht einfach stibitzen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde allgemein auch von den Filmen aus den 80ern und 90ern, wenn man jetzt auch dieses Heft durchblättert, ich finde alle Poster, also sehr viele Poster, ja, sehr nice. Also dieser Stil finde ich schon richtig, richtig gut. Also Poster waren früher bunt, ich sag mal so.
Und also es sind ja viele verschiedene Stile, weil die Reihe und die Reihen so viele verschiedene Kapitel des ganzen Themas abdecken. Also es gibt ja streng genommen alleine schon zwei Reihen, in denen Blaxploitation-Kino läuft. Nämlich das ist einmal diese Paratextual Blackness-Reihe, wo nicht nur Blaxploitation läuft, aber eben auch. Und The Good, The Bad and The Funky, die sich ausschließlich mit Blaxploitation beschäftigt. Ich war auf der ersten Veranstaltung dieser Paratextual Blackness-Reihe, wo Shaft von 1971 lief, mit einer Einführung von Nele Schach, die dazu gerade ihre Masterarbeit schreibt. Also die Filme, die in der Reihe laufen, sind dann auch die Anschauungsbeispiele zum größten Teil, die in ihrer Masterarbeit eben thematisiert sind. Ich fand das sehr gut eingeführt. Also dieses Blaxploitation-Kino hat ja einen sehr großen Einfluss auf Hollywood gehabt. Sie hat das sehr, sehr gründlich und irgendwie für mich auch nochmal einleuchtend erklärt, dass Hollywood sich zu dem Zeitpunkt, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in so einer kommerziellen Krise befunden hat, eben auch weil die Städte so einem demografischen Wandel unterlegen haben und man es noch nicht so richtig raus hatte oder auch vielleicht auch kein Interesse daran hatte, das urbane und schwarze Publikum für bestimmte Kinoprogramme zu begeistern oder eben Kinoprogramm anzubieten. Und das hat sich dann geändert mit dem Film Sweet Sweetbacks Badass Song, der so als der Ursprung dieser filmischen Strömung gilt. Und die Studios sind sehr schnell aufgesprungen. Da würde ich auch direkt schon mal so ein bisschen erste Kritik an der Auswahl der Reihe anbringen. Das sind nämlich zum großen Teil recht, also das liegt auf der Hand, dass man naheliegende Klassiker da hinein kuratiert. Aber ich würde schon sagen, dass es eben auch so ein bisschen diese von Studioseite vereinnahmte Perspektive auf das Blaxploitation-Kino abbildet. Das ist in der Einführung immer kontextualisiert. Das hat Nele Schach sehr, sehr gründlich darauf hingewiesen. Das sind schon kommerzielle Erwägungen, die Studios in diesen Bereich gebracht haben, dann mit einem hauptsächlich schwarzen Cast zu arbeiten und sich mit Themen der Black Community zu beschäftigen. Aber ich habe mich dann eben auch gefragt, also gut, dann hätte man vielleicht auch Independent-Produktionen aus dem Bereich noch stärker positionieren können. Also Sweet Sweetbacks Badass Song von Melvin Van Peebles ist zum Beispiel so ein Fall und der taucht in dem Programm nur in der Einführung auf, also wird so einführend erwähnt, ist aber eben, läuft aber selber nicht. Das finde ich schade. So. Auch wenn die Auswahl ansonsten sehr gut ist. Foxy Brown läuft zum Beispiel noch, Black Caesar läuft, Dolomite. Also das ist eine sehr gute Auswahl. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf, da noch viel draus zu sehen. Aber das wäre so eine erste Frage, die ich an die Reihe habe und wo ich gespannt bin, wie sich die im weiteren Verlauf dann so ausgestaltet.
Ich finde es auch immer ein bisschen, also ich finde es schwierig, als weiße Person jetzt über so eine Filmauswahl zu urteilen. Und ich kann einfach nicht beurteilen, welche Filme in der Community wichtig sind und welche nicht. Aber ich finde, also so ein bisschen einfach vom Gefühl her, dass Blood and Sinners, der fällt ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Also klar, die Thematik und es geht ja auch um Musik, es geht um die Kultur. Aber ich hatte so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen der Alibi-Oscar-Film. Mhm. Irgendwie den packen wir noch rein, obwohl ich glaube auch das Programm lange bevor die Oscars feststanden, auch das bestimmt im Programm als schon in Erwägung gezogen wurde und das muss ja auch alles gedruckt werden, also das hatte auch lange Vorlaufzeit. Aber es ist so ein bisschen, es hat so ein Geschmäckle, was ich nicht so ganz zuordnen kann.
Ja, liegt ja vielleicht auch daran, dass es der neueste Film in der ganzen Reihe ist und die anderen sich zumindest vornehmlich so mit den 70ern, den 80ern und den 90ern beschäftigen. Ich finde ihn nicht ganz unpassend.
Es ist ein Gefühl.
Ja, genau. Also mir liegt er auch nicht so wahnsinnig am Herzen. Ich sehe aber irgendwie auch ein, dass der in der Reihe jetzt gut noch mehrmals gespielt werden kann. Und er ist ja populär und vor allem auch gefragt. Also das ist, denke ich, auch ein Aspekt daran, dass der hier reinkommt.
Ich freue mich, dass es für mich hier nochmal die Möglichkeit gibt, vielleicht auch einen oberflächlichen Blick auf die Blaxploitation-Ära zu bekommen. Für mich ist das auf jeden Fall ein großer, großer Blindspot, der mich interessiert. Aber ja, ich weiß, was du meinst, Clara, es fühlt sich so ein bisschen auch an, als wäre das von einer weißen Person kuratiert und genauso ist es ja auch. Und ich stelle mir auch gleich demografische Fragen. Erreicht eine Reihe über Blackness, in der über Blackness gesprochen wird, tatsächlich auch die Community? Oder ist es so wieder so ein seltsames White People's Event, in dem über Leute und Communities gesprochen wird, die überhaupt nicht da sind und auch nicht gefragt wurden? Wie sich das so im weiteren Verlauf der Reihe entwickelt, das werden wir ja sehen, ob das die richtigen Menschen erreicht, die sich vielleicht dann auch in Diskussionen einbringen, weil das ist, glaube ich, wozu so eine Reihe einlädt und was so eine Reihe braucht, das wird die Zukunft zeigen. Die Reihe läuft ja auch noch richtig lange, oder?
Ja, genau. Und deiner Kritik, da würde ich auch zustimmen mit einer Ausnahme. Also Scheme Richards von der Rocksteady Crew kuratiert diese The Good, The Bad and The Funky Reihe, die sich ausschließlich mit Blaxploitation beschäftigt. Und da finde ich dann auch, ist die Auswahl auch am interessantesten und auch recht umfangreich. Also da läuft eben Blackula, da läuft Cleopatra Jones. Also das ist sehr, sehr vielversprechend. Ein paar von den Filmen sind jetzt schon gelaufen, aber da wird es noch reichlich Gelegenheit.
Es gibt zahlreiche Wiederholungen.
Ja.
Eigentlich immer eine Möglichkeit, alle Filme nochmal noch zu sehen. Worauf ich mich sehr freue, ist, dass zwei tolle, tolle Spike Lee Filme zu sehen sind. Do the Right Thing, wahrscheinlich sein bester, ein absoluter Klassiker, der sich mit Rassenkonflikten in Brooklyn auseinandersetzt, in New York der 90er Jahre. Spike Lee hat sich auch so häufig in seinen frühen Filmen selbst besetzt, als ein Charakter, den er dann auch häufiger in einigen seiner Filme wieder spielen wird, interessanterweise. Beginnt schon mit einer großartigen Hip-Hop-Tanzsequenz und es geht eben auch um Konflikte zwischen der italienischen Community und der schwarzen Community in New York. Großartig, ich freue mich sehr, den vielleicht auch hoffentlich in Remastertag-Qualität im Kino zu sehen. Der wurde vor ein paar Jahren nämlich nochmal neu aufgelegt in HD. Ich habe ihn nur in grausiger DVD-Qualität gesehen. Das muss man machen. Mhm. Toller, toller Film.
Ich werde ihn morgen gucken.
Ja, super, perfekt. Ja.
Also das ist ein Programmtipp jetzt zu spät, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, aber er läuft nochmal am 3.5. und am 19.5. im Koki. Also nochmal zwei Termine.
Ja. Schaut auf jeden Fall in das Programm. Das Heft dazu liegt im Koki aus. Da muss ich auch schon wieder so ein bisschen meckern, weil wir es da schon wieder so mit einem KI-generierten Cover zu tun haben. Das wird im Koki irgendwie so eine, ich möchte sagen,
eine unangenehme Marotte.
Ja, eine lästige Angewohnheit finde ich auch sehr störend. Genauso wie die Poster im Foyer und so. Das ist alles irgendwie unglücklich. Und ich finde es auch, also für eine Kultur, die so viel auf DIY, auf Selbstorganisation, auf künstlerische Eigenständigkeit und Authentizität baut, finde ich es irgendwie, sehe ich doch arg kritisch.
Gerade im Kontext einer Street-Art-Reihe, warum nicht mal irgendwie auf ein städtisches Gebäude draufsprühen? Nicht, dass ich das empfehlen möchte, aber das hätte man auch toll machen können für ein Cover.
Ich bin mir sicher, da hätte es sofort Leute gegeben, die euch herzlich gerne ein Cover gestaltet hätten. Das muss nicht Claude oder ChatGPT machen. Da gibt's Leute, die das gerne tun und die das gerne gemacht hätten. Vertane Chance.
Meine Lieben, habt ihr eigentlich irgendeine Erfahrung mit dem Sprayen? Würde mich mal so interessieren.
Herzlich wenig. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen durch, dass ich mich da nicht auskenne.
Also ganz, ganz, ganz klein, ein ganz, ganz bisschen mit dem Taggen.
Ja, wenn man mal verliebt ist, taggt man mal den Namen irgendwo hin. Das ist schon.
Wer redet denn hier von Namen? Ich rede von.
Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht einfach deinen Tag im öffentlichen Radio nennen. Irgendwelche Anbindung zur Hip-Hop-Kultur bei euch?
Ich höre viel deutschen Rap auf jeden Fall. Ich höre
von Weißen, ja?
Ja, nicht nur. Ja, okay. Wir können gerne diese Spitze hier reinbringen, denn da habe ich nichts, wogegen ich mich verteidigen müsste. Ich höre auch viel US-Rap, also nicht wahnsinnig viel, aber ich höre durchaus auch US-Rap, aber ich würde mich jetzt nicht als unheimlich firm in der Hip-Hop-Kultur bezeichnen. Du?
Nö, ich auch überhaupt nicht. Gar nicht. Ich bin da nicht sozialisiert in die Richtung.
Wolltest du mit der Frage irgendwo hin?
Nee, gar nicht. Ich hätte mich einfach nur interessiert, ob ihr irgendwelche persönlichen Anknüpfungspunkte da habt. Kann ja sein, irgendwie, dass einer von uns eine Sprayer-Vergangenheit hat und eine Zeit lang mitgezogen. Also das hättet ihr natürlich vielleicht auch nicht hier im Radio gesagt, aber wir können das ja auch nach dem Bumper klären.
Jetzt zu Pillion, den wir alle gesehen haben, dem, was überall sehr sichtbar und mit starkem Merchandise und Plakateinsatz als Domcom vermarktet wird. Es ist eine schwule BDSM-Komödie und Drama, kann man beides, glaube ich, es lässt sich beides anwenden, wo es um Colin geht, gespielt von Harry Melling, der sich in den attraktiven, aber auch etwas mysteriösen Biker Ray, gespielt von Alexander Skarsgård, verliebt. So, wir haben den alle gesehen. Erstmal so in die Runde gefragt, wie ist denn unsere Stimmung dazu?
Stimmungsbild. Also wir haben ihn alle nicht nur gesehen, wir haben ihn, glaube ich, hoch antizipiert. Für mich war es einer, also schon der potenzielle Favorit für den Film des Jahres, noch lange bevor der Kinostart feststand. Immer wenn Leder im Spiel ist, freue ich mich. Ich freue mich über gute Repräsentation der LGBTQ-Community. Pillion schien da auf jeden Fall wie ein Film, an dem ich zumindest nicht vorbeikommen kann. Und das war auch so eine Stimmung, die ich hier bei uns in der Redaktion aufgegriffen habe. Dementsprechend war ich sehr gehypt. Ich sitze hier in dem T-Shirt. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen auf eurer Seite. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trage Pillion-Merch jetzt gerade. Dem Film stehe ich allerdings trotzdem etwas verhalten gegenüber. Aber neben mir sitzt ein großer Enthusiast.
Ja, das ist richtig. Ich fand den ganz hervorragend. Wie ging es dir, Clara?
Ich möchte auch mal betonen, ich bin mit einer Lederjacke hierher gekommen.
Aber zu Fuß, ne? Nicht auf dem Motorrad?
Mit der Bahn.
Okay.
Pillion. Das ging schon vor der Sichtung los, dass mir von vielen Seiten gesagt wurde, der wird dir gefallen, der ist gut. Und da gibt es halt immer die Schwierigkeit, dass es bei mir dann kippt und dass ich dann Filme sehr kritisch gucke und irgendwie in so eine Trotzhaltung komme, so nach dem Motto, das will ich jetzt ja mal sehen, ob mir das gefällt. Also wenn alle jetzt hier sagen, dass ich den gut finden werde, Und ich muss sagen, die erste Stunde war kompletter Kontrollverlust. Ich hatte wirklich panische Angst, dass der Film in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, dass er das besagte Ruder nicht nochmal rumgerissen bekommt. Also ich glaube, ich saß irgendwann wirklich, ich bin komplett im Sitz runtergerutscht. Ich habe mir irgendwann den Pulli über die Nase gezogen und habe irgendwie versucht, so einen Ausgleich zu finden, weil ich einfach nicht wusste, wo dieser Film eigentlich hin will. Für mich persönlich hat er es Gott sei Dank noch in den letzten 40 Minuten beziehungsweise 30 Minuten geschafft, dass ich am Ende wirklich sehr zufrieden war und ich bin sehr, sehr beseelt aus dem Film rausgegangen und der hat auch wirklich noch den Abend und den Morgen danach wirklich so, ich sag's mal, wie es ist, nachgepocht. Also immer wieder irgendwie so reflektierend so, war das jetzt okay so? Hat das jetzt gepasst? Ist das jetzt... Gefällt dir das immer noch so irgendwie, also immer wieder so eine Bestätigungsschleife und ich bin eigentlich immer wieder an dem Punkt, dass ich ja eine sehr schöne Zeit hatte. Es gibt vielleicht so ein, zwei Sachen, wo ich nicht so ganz fein mit bin, aber wenn es um die Repräsentation geht von queeren Charakteren, von der BDSM-Szene, von solche Art von Beziehungskonstellation, finde ich, ist Pillion hat damit doch, ja, nicht alles richtig gemacht, aber viel.
Ja, dann sprechen wir doch einmal kurz ein bisschen konkreter über diese Beziehung. Also Colin und Ray gehen dann sehr schnell und auch nicht so richtig, zumindest vom Film nicht verbal explizit verhandelt, eine Dom-Sub-Beziehung ein. Das scheint... Also das ist ein Impuls, der von Ray ausgeht. Ray verhält sich von Anfang an eher abwesend oder sagen wir mal kalt vielleicht, könnte man auch sagen. Und macht sehr schnell deutlich klar, das ist so, wie das hier läuft. Du schläfst nicht bei mir im Bett, sondern auf dem Teppich. Und das ist, wie ich das machen möchte. Und Colin, der noch verhältnismäßig unerfahren ist, der noch bei seinen Eltern wohnt, lässt sich darauf erstmal so ein bisschen überrumpelt, aber interessiert ein. Und das ist vielleicht auch so einer der Bereiche, wo dem Film Kritik entgegengebracht wird. Einerseits, weil die Figuren bei der Verhandlung dieser Beziehung eben erst sehr spät anfangen, überhaupt explizit darüber zu reden und Bedürfnisse zu formulieren. Und weil mit Ray wieder so ein dominanter Part erzählt wird, der hauptsächlich über Kälte oder Abweisung oder Abwesenheit charakterisiert wird. So zumindest die Kritik, die dem Ganzen entgegengebracht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das voll unterschreiben würde. Ich würde sagen, der Film ist da zwischentönig und auch komplexer, als diese Kritik es naheliegt. Aber Jonas, du bist dem Film gegenüber verhalten. Was bedeutet das?
Erstmal muss ich ganz am Anfang sagen, dass ich trotzdem ganz viel Spaß hatte. Also die Erwartungen waren gleich sehr hoch nach der schönen Anfangssequenz schon auf dem Motorrad, wo das Gefühl eines nächtlichen Biker-Rides irgendwie schon so eingefangen wird, war ich total drin. Was mich am Anfang so ein bisschen abgestoßen hat, gleich war, als ich bemerkt habe, okay, das ist ein formal nicht wirklich experimenteller Film. Was wir hier sehen, ist schon in weiten Teilen einfach das typische Rom-Com- oder Dramaschema, wie du schon gesagt hast. Es gibt keine großartigen filmischen formalen Experimente, was ich wirklich, wirklich schade finde. Es ist schön, eine Art von Beziehung zu sehen, die unterrepräsentiert ist im Kino, wo man auch gemerkt hat, das findet Anklang. Also man hat es am Publikum bereits gesehen, die schwule Leder-Community ist da gewesen im Kino am Raschplatz, als der Film anlief, in großer Zahl. Menschen ziehen sich extra kinky an, schmeißen sich in Lederkluften und in alles, was irgendwie passt, alles, was schön ist, alles, was glitzert. Und der Film wird angenommen, Leute freuen sich, sich repräsentiert zu sehen. Und ich finde, nein, wir dürfen nicht aufhören, also wir dürfen da nicht schon zufrieden sein. Wir verdienen auch ein bisschen mehr als ein Standard-Drama, das wir schon x-mal gesehen haben. Da kann auch ein bisschen mehr Wagemut zugehören, finde ich. That being said, ich gucke auch gerne Filme, die einfach so Standard mal nach Zahlen by the Numbers sind, hin und wieder ganz gerne. Und mit Pillion hatte ich dementsprechend auch eine gute Zeit, wo ich den Film nur etwas problematisch finde, und das hast du auch gerade schon angesprochen, ist, dass eben diese Vertragsverhandlung, die ja für eine Master-Slave-Beziehung, die in dem Film eben im Zentrum steht, sehr wichtig sind, trägt dazu bei, dass so ein klassisch missverstandenes Bild von SM-Beziehungen wieder für die Öffentlichkeit reproduziert wird und man irgendwie in Kritiken in die Hände spielt, die behaupten, solche Beziehungen seien von vornherein immer von ungesunden Machtverhältnissen geprägt und können gar nicht gesund, ausgewogen und respektvoll sein, was natürlich nicht stimmt. Hier in dem Film haben wir es aber nun mal mit einem eindeutig toxischen Beziehungspartner zu tun, der nicht in der Lage ist zu kommunizieren, sehr vermeidende Verhaltensweisen an den Tag legt und sich auch nicht verändern möchte und kann. Und das wird vom Film irgendwie nicht ausreichend diskutiert, finde ich. Es wird diskutiert, aber diese Wandlung und Ermächtigung, die Collins Charakter dann eben am Ende, gegen Ende an den Tag legt, kommt mir ein bisschen zu spät.
Mhm. Da hake ich auch gleich mal ein. Das war nämlich die erste Stunde des Films von mir ganz klar das Problem. Wenn man so eine Beziehung eingeht, ist Kommunikation key. Das hat mir komplett gefehlt. Ich war auch nicht so fein mit diesem Bild von der dunklen Gasse und wie das alles irgendwie startet, weil ich war einfach die ganze Zeit, habe ich halt gedacht, Ray muss sich ja irgendwie bewusst sein, dass er hier einen absoluten Anfänger vor sich hat. Er geht da gar nicht drauf ein. Ich hatte einfach irgendwann panische Angst, aber ich hatte einfach Bedenken, dass Colin jetzt Sachen macht, die er ja hinterher bereut oder mit denen er sich nicht gut fühlt, weil er denkt, er muss das jetzt machen. Und ich habe ganz lange gebraucht, aufgrund dieser Erzählweise zu verstehen, dass Colin das aber möchte und dass aber einfach die beiden einfach nicht kompatibel sind. Also er sagt es ja eigentlich gegen Ende des Films sehr gut, ich bin glücklich, ich wäre gerne noch ein bisschen glücklicher. Diese Aussage im Film, dass es einfach zwischen den beiden dann nicht passt und sie einfach andere Partner brauchen, da hat mich der Film einfach sehr mit abgeholt. Aber was Jonas jetzt meinte mit dieser Darstellung, da war ich auch nicht fein mit.
Nur weil das ja eine unangenehme Beziehungsdynamik ist, will ich ja auch nicht sagen, dass das nicht dargestellt werden muss. Ich glaube im Gegenteil, dass es sehr viele Menschen gibt, die eine ähnliche Erfahrung vielleicht gemacht haben zu Beginn ihres Kinky-Daseins, I guess.
Also ich würde dazu ergänzend sagen, dass die Beziehung der beiden ja jetzt nicht vollständig ohne Kommunikation abläuft. Also da wird ja schon in so kodifizierten Phrasen, dieses Do you give zum Beispiel, das auch so für den Film so als Marketing-Spruch überall anzutreffen ist, ist ja zum Beispiel schon eine kurze Nachfrage von: Machen wir damit weiter? Ist das, lässt du dich darauf auch ein? Mhm. Und es gibt in dieser Gassenszene, die natürlich eine übergriffige Qualität hat, eben auch diesen Moment, wo der Alexander Skarsgård-Charakter, wo Ray kurz aus dieser Rolle herausfällt, kurz selber ein bisschen darüber lachen muss, dass das Ganze irgendwie gerade so ein bisschen unbeholfen ist. Und Colin ist daran ja interessiert. Also er lässt sich ja auf die ganze Sache nicht ein, weil er völlig unerfahren ist. Das ist ja auch nicht der Fall. Also wir sehen ihn ja recht früh zu Beginn des Films auch auf einem Date. So, man weiß jetzt nicht, wie erfolgreich so sein Datingleben aussieht, aber er ist ja nicht völlig unerfahren, er ist so ein bisschen vielleicht sheltert, aber es gibt eben dieses Interesse von seiner Seite und er findet an dieser Rolle auch ganz schnell so Gefallen. Das eigentliche Problem, und das finde ich, ist dem Film hoch anzurechnen, ist, dass der Grund, warum diese Beziehung der beiden, Spoiler, am Ende dann nicht klappt, eben, dass das eine persönliche Sache bei Ray ist. Ich würde der Kritik zustimmen, dass man da so ein bisschen in dieses Klischee von einem Dom tappt, der einfach über seine eigenen Bedürfnisse auch gar nicht so richtig Klarheit hat und einfach so handelt und erwartet, dass alle da mitziehen und irgendwie abwesend und vermeidend ist. Das kann man schon so sehen. Aber entscheidend ist ja, dass es nicht die Beziehungsdynamik ist, sondern Ray persönlich. Mhm. Colin, das kann man jetzt so ein bisschen vorwegnehmen, wird sich dann ja einfach langsam in dieser Rolle so ein bisschen über seine eigenen Bedürfnisse auch bewusst und lernt, die zu formulieren und stößt damit in dieser Beziehung eben irgendwann an eine Grenze. Und da würde ich auch sagen, das ist spätestens auch der Punkt, wo wir aus einer klassischen Rom-Com auch rausfallen und wo der Film gar nicht so konventionell ist.
Das stimmt, ja.
Denn in den meisten anderen Rom-Coms hätte sich das Problem irgendwie aufgelöst oder Rays Fehler und Rays Unzulänglichkeiten wären dann auch irgendwie wieder so ein bisschen zu einer seiner Stärken geworden oder werden psychologisiert. Finde ich auch sehr angenehm übrigens, dass der Film das nicht macht. Man hat so einen kurzen Moment, also die beiden vereinbaren dann Off-Days, wo diese Dom-Sub-Dynamik ausgesetzt ist und sie einfach wie ein normales Pärchen miteinander ins Kino gehen und da rumfummeln und so. Und da gibt es dann am Ende, als sie das erste Mal so einen richtigen, quasi fast unschuldigen Kuss teilen, den Moment, dass man merkt, ah, irgendwas ist bei Ray einfach, dass das unmöglich macht oder für ihn sehr schwer. Er teilt es nicht mit, was es ist, aber irgendwas ist da jedenfalls. Und das finde ich sehr smart gelöst. Einerseits dann nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt komplett in Rays Vergangenheit rein und besprechen, warum ist das so? Ah, mir ist mal das und das passiert. Wir wissen, irgendwas ist passiert, irgendwas hat er erlebt, irgendwas ist los, dass das gerade unmöglich macht. Ray zieht sich nach diesem Moment ja auch vollständig zurück. Das ist im Prinzip das Ende der Beziehung. Und das fand ich ganz klug gelöst, dass es dann eben um Colin und seine Bedürfnisse und eben sein Selbstbewusstsein geht.
Und es ist allerdings schon so, dass es eine starke Psychologisierung auf Collins Seite gibt. Also zumindest eine, die oberflächlich ist. Aber es wird schon angedeutet, dass er ein sehr uneigenständiger Mensch ist. Jemand, der in einem, also ich würde sagen, er ist so in seinen mittleren 30ern immer noch bei seinen Eltern wohnt. Mhm. Der nicht in der Lage ist, alleine Dates auch zu vereinbaren. Die Eltern managen ihn ja schon sehr.
Ja, da gibt es so eine Co-Abhängigkeit, ne?
Genau, also das ist natürlich auch was, was einen in die Arme von kontrollierenden Beziehungen treiben kann. Und das ist etwas, wo ich sehe, wo SM-KritikerInnen sich da einfach draufstürzen. Das ist gefundenes Fressen für sie. Also man muss irgendwie unterwürfig, unselbstständig sein, um sich überhaupt auf sowas leisten zu können, hat keinen Selbstrespekt vor sich. Und das ist etwas, was so ist Colin nicht in dem Film. Aber ich glaube, dass man das trotzdem sehr leicht reduzieren kann darauf, als Eingeweihte.
Ja, also der ist für so eine Lesart, denke ich, zugänglich. Das ist ein gewisses Risiko. Ich würde aber auch also sagen, dass der Film dann trotzdem mutig ist, gerade dafür, wie er so filmisch positioniert wird. Es ist ja eben keine so, das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist keine so Salzgeber-Veröffentlichung, die dann so in unserer Bubble rezipiert wird und außerhalb dessen weniger gesehen, sondern es ist ein großer, in allen Programmkinos so vertretener Film, der viel diskutiert wird. Und als solcher würde ich da auch wirklich einen anderen Maßstab anlehnen. Und da ist er dann auch nicht so zurückhaltend und nicht so zahm, sondern auch durchaus sexuell sehr explizit und so. Und auch vor allem geht er mit einer großen Selbstverständlichkeit an das Thema ran. Es gibt in der Mitte zu Collins Geburtstag einen fantastischen Campingausflug, der sehr also beiläufig und null skandalisierend mit diesen ganzen Beziehungen umgeht und Praktiken, die ja gepflegt werden und so. Das ist also da fand ich den Film wirklich angenehm, so casual auch über das Thema. Er hat keine großen Berührungsängste, das würde ich ihm hoch anrechnen.
Diese Campingausflüge in der Biker-Community, das sind auch mit meine liebsten Momente des Films, zusammen mit dem Ende auch. Ich wünschte, es hätte viel, viel, viel mehr davon im Film gegeben. Und was ich dem Film auch recht hoch anrechne, also es gibt nicht nur diese Selbstverständlichkeit, was Praktiken der SM-Community angeht, dass die beiden schwul sind zum Beispiel, wird quasi gar nicht adressiert oder besonders herausgestellt vom Film. Etwas, das diskutiert wird, was Gegenstand von Diskussion ist, ist die Master-Slave-Beziehung von anderen Menschen, aber dass sie homosexuell sind, kommt einfach wirklich gar nicht zur Sprache und das ist auch mal eine angenehme Abwechslung. Mhm.
Ja. Wenn ihr euch auf diese Erfahrung, die Pillion darstellt, einlassen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall noch in den Programmkinos die Gelegenheit dazu. Wenn er jetzt aus dem regulären Run schon raus ist, kann man schon im Ausblick sehen, dass er im Apollo-Kino auf jeden Fall ins OMU-Nachtstudio kommen wird, spätestens ab Juli. Also es sei allen auf jeden Fall geraten, die Gelegenheiten zu nutzen, sich Pillion anzuschauen. Da sind wir uns, glaube ich, aber schon alle einig. Eine sehenswerte auf jeden Fall.
Ja. Auch wenn es dann doch nicht mein Lieblingsfilm des Jahres geworden ist, ist es auf jeden Fall eins meiner großen Kinoereignisse des Jahres, trotzdem immer noch. Und es war eine so schöne Erfahrung, den zu sehen.
Ja, würde ich auch sagen. Also
nur weil man meckert, heißt es ja auch nicht.
Absolut nicht.
Da ist Reibungsfläche und das ist bei dem Film, finde ich, sehr produktiv, darüber zu diskutieren.
Und wenn es nur für den Cast ist.
Ja, genau alleine für die
unfassbar hot.
Ja, um Himmels Willen. Diese Szene in der Seitengasse, wo er diese Latzhose trägt. Um Himmels Willen. Ja, seht es selbst. It is to be seen, to be believed. Wir verlassen für heute den kleinen Saal. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder und sagen bis dahin auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Der kleine Saal ist eine Produktion für Leibniz FM. Redaktion und Moderation Clara Wegener-Neck, Jonas Helmerichs und Linus Misera. Musik und Schnitt Linus Misera. Folgt dem kleinen Saal gerne auf Instagram und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Folgt uns auf allen Podcast-Plattformen. Nicht nur auf einer. Ihr müsst uns auf allen Podcast-Plattformen folgen.
Bewertungen da lassen.
Ja, genau. Bitte Bewertungen da lassen. The whole shebang.
Ja, bisher gibt es nämlich nur 2 5-Sterne-Bewertungen für unseren Podcast, zumindest auf Spotify. Das
ist ein bisschen schwach.
Ja. Da geht mehr, Leute.
Ja.
Legt euch mal ein bisschen
Zeug. Ich sehe das ja in den Statistiken.
Ja, wir sehen jeder einzelne von euch. Bis dann.